Ja, wir haben zwei Jahre hinter uns, die sehr außergewöhnlich waren. Und kaum ist das vorbei, kommt etwas anderes. Die letzten zwei Wochen waren nicht gerade erhebend. Wir sind uns wahrscheinlich zu wenig bewusst, dass wir seit 1945 eine außergewöhnliche Situation hatten in Europa. So wenig Krieg hat es in Europa in den letzten 2000 Jahren nicht gegeben. Wie wir in den letzten, sind das 75 Jahren hatten. Wir hatten zwar 1956 den Volksaufstand in Ungarn, wo die Sowjetunion niedergewalzt hat, wo es Flüchtlinge gab, die in die Schweiz gekommen sind. Holoschis gehören ja zu dieser Gruppe. 1968 ist Ähnliches in der Tschechoslowakei passiert. Wir hatten 1990 viele Jahre Balkankrieg. Aber so lange, Friedenszeit, vor allem zwischen Deutschland und Österreich, die haben über Jahrhunderte haben die immer gekriegt miteinander. Das ist vorbei. Wir haben 1986 unter dem Gorbatschow, dem damaligen sowjetischen Parteisekretär, eine Veränderung erlebt. Glasnost, Transparenz, Perestroika, Umgestaltung. 1989, Mauerfall, Auflösung von der Sowjetunion. Aber jetzt, ein Fachmann für Sicherheit von der ETH Zürich hat gesagt, es ist das erste Mal, dass eine mit Atomwaffen ausgerüstete Großmacht einen Nachbarstaat mit einer militärischen Operation ohne erkennbaren Grund überfallen hat, mit dem Ziel, den Nachbarn militärisch zu besiegen. Was können wir Christen in dieser Situation tun? Ich möchte nicht eine politische Predigt halten heute Morgen, sondern wir wollen schauen, was uns das Wort Gottes sagt und was wir vielleicht auch unterlassen haben in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten. Das Wort Gottes sagt uns nämlich im 1. Timotheusbrief, ich lese der Luthertext links, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Bevor dass wir etwas anderes machen, hätte Paulus am Timotheus, der damals in Ephesus war, gesagt, sollen wir beten. Ein deutscher Theologe, der Hans von Keller, hat einmal gesagt, Gebet ersetzt keine Tat. Aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Das Gebet ersetzt keine Tat. Aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Niemand von uns kann mit dem Herrn Putin reden. Selbst wenn man könnte, weiß nicht, was das Wort bringen. Aber wir können mit dem reden, wo auch der Herr Putin in seiner Hand hat. Und alle die, wo er ist ja nicht allein, oder? Das kann man nicht allein machen. Da hat es auch noch Leute, die hinter ihm stehen und ihn unterstützen. Wir können mit dem reden, der ihn in der Hand hat. Wir hatten in Zürich eine Nachbarin, eine Kosovo-Albanerin, wo wir versucht haben, ihr das Evangelium weiterzugeben. Ich denke, sie hat, wir sind nicht genau sicher gewesen, wie weit das sie gekommen ist, bis wir dann weggezogen sind, aber es hat mich beeindruckt, wie die Frau manchmal erzählt hat. Sie hat in einer Glas-Trösch-Fabrik gearbeitet, in der Produktion. und hat offenbar einen unmöglichen Chef gehabt. Und sie hat manchmal erzählt im Hauskreis, und dann habe ich gebetet, dass Jesus meinen Chef in die Hand nimmt. Und dann ist es gegangen. Beten, dass der Herr Jesus den Chef in die Hand nimmt, und dann ist es gegangen. Wir sollen vor allen Dingen, das hat manchmal vielleicht auch einen zeitlichen Vorrang. Ich tue seit einigen Wochen oder Monaten schon, bin ich fürs Gebet nicht mehr in meinem Büro, weil da habe ich den Computer und da habe ich meine Bücher. Und so, ich ziehe mich zurück in die Stube, dort hat es zwar auch Bücher, aber nicht gerade vor meiner Nase im Büro, weil ich möchte zuerst beten, am Anfang des Tages. Und ich hoffe, ihr habt auch irgendwo einen Platz, wo ihr sagt, und da bin ich am Morgen zu beten. Mein Vater war Fabrikarbeiter. Er musste am 20 ab 6 in der Fabrik sein und anfangen zu arbeiten. Und ich kann mich erinnern, dass ich ihn, wenn ich nicht ganz so früh aufstehen, aber ich bin immerhin aufgestanden, bevor er weg ist, dass er um 6 oder 10 vor 6, er hat nicht einen weiten Arbeitsweg gehabt, 5 Minuten war er in der Fabrik, war er in der Stube und ich habe ihn gesehen, die Bibel lesen. Es ist zwar nicht beten, aber er hat auch seinen Ort gehabt, wo er einfach zuerst etwas gemacht hat. Und beten muss auch nicht am Morgen sein. Ich meine, es gibt Leute, für die ist morgen um 9 Uhr kurz nach Mitternacht. Oder? Vielleicht ist es oben. Und ich, habe mich schon, ja, ich denke an Leonie Hecker im Konfunterricht, wo ich mitbekommen habe, dass sie einfach zu oben sich Zeit nimmt zum Bibel lesen. Aber vor allen Dingen sollen wir beten. Es hat verschiedene Wörter, dass ich vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung. Das könnte ich jetzt vom Griechischen her auseinanderbeineln. Aber das bringt eigentlich gar nicht viel. Ich glaube, wir verstehen, wir sollen beten. Und das heisst, wir sollen beten für alle Menschen. Das ist ein bisschen schwierig. Wie schaffen wir das? Ich kann schon beten, Herr, segne alle Leute auf der ganzen Welt. Amen. Habe ich ja für alle Menschen gebetet. Aber ich glaube, so ist es ja nicht gemeint. Und darum tut nachher das Wort Gottes auch ein bisschen einschränken. Der seht in der neuen Genfer Übersetzung, dort ist ein Wörtchen eingeführt, insbesondere, wo wahrscheinlich genau das gemeint ist, wo in der Lutherbibel nicht ausdrücklich steht. Wir sollen beten für die Könige und für alle Obrigkeit. Wir haben in der Schweiz keine Könige und da sind wir nicht sind wir dispensiert vom Gebet, oder? Wie ist das? Es ist interessant, der Paulus schrieb da an Timotheus, der in Ephesus war, und in Ephesus hat es keinen König gehabt. Das war so eine antike Demokratie gewesen. Ich glaube, das zweite Wort tut das eigentlich so umfassen, was der Paulus meint, wir sollen beten für die Obrigkeit. Und wenn wir Schweizer für die Obrigkeit beten, dann denken wir wahrscheinlich zuerst an den Bundesrat. Wir haben aber einfach nicht vergessen, dass natürlich wir in einer Situation leben, in einer politischen Ordnung, wo der Bundesrat nicht machen kann, was er will. Es ist ein Parlament da. Das Parlament macht Gesetze. Das gehört auch zur Obrigkeit. Das Parlament gute Gesetze macht. Wir haben Gerichtsbarkeit, wir haben Richter. Das ist die dritte Säule. Das Parlament kann nicht machen, was es will. Der Bundesrat kann nicht machen, was es will. Und noch mindestens ein Bundesgericht da, das auch noch etwas zu sagen hat zum Ganzen. Ich glaube, mit Obrigkeit dürfen wir einfach darunter verstehen, alle die, die Verantwortung tragen. Und seit 2 Wochen, denke ich, wird uns allen bewusst, dass es wahrscheinlich nicht reicht, wenn wir Schweizer das Gefühl haben, wir leben auf einer Insel und wir müssen beten für den Bundesrat und dann haben wir das Wort Gottes erfüllt. Der Krieg ist nur 2000 Kilometer weg. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass das, was dort passiert, auch mit uns etwas zu tun hat. Und darum macht ich heute Morgen, und das ist eigentlich mein Anliegen, euch motivieren zu versuchen, dass wir für alle die beten, die auch auf dieser ganzen Welt Verantwortung tragen und Möglichkeiten haben, nebst Gott Sachen zu verändern. Ich sage, die Verantwortung haben, zum Beispiel NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der Mann, der tut mir eigentlich seit Jahren immer beeindrucken, wie der ruhig und sachlich ist. Und ich glaube, das ist ein Mann, der Gebet nötig hat. Der hat nicht die Macht, der kann nicht entscheiden, ob NATO in den Krieg eintritt oder ob NATO nicht in den Krieg eintritt. Er muss die NATO-Verantwortlichen zusammenführen, dass sie eine gemeinsame Linie fahren. Und wer in einer Verantwortung gestanden ist, irgendeinem Gremium vorgestanden ist, und wenn es nur irgendein Vereinsvorstand ist, der weiß, wie das manchmal schwierig ist, die Leute auf eine Linie herzubringen. Als Präsident kann man nicht einfach entscheiden, muss den ganzen Vorstand hinter sich haben. Und dieser Mann, der hat unheimlich viel Gebet nötig. Und alle die, die dort in den Gremien sind. Oder ich denke an Ursula von der Leyen. Das ist eine Frau, die mich auch seit Jahren beeindruckt. Die hat 6 Kinder großgezogen, ist meines Wissens mindestens kirchlich fromm. Das ist nicht eine Atheistin, die das Beste will. Ich staune immer wieder, was die für ein gutes Englisch redet, wie die gut Französisch redet. Das hängt auch mit ihrer Biografie zusammen, wer sich damit beschäftigt. Das ist eine Frau, die auch nicht machen kann, was sie will. Sie hat in diesem Sinne nicht Macht. Aber sie hat Gebet nötig, dass sie Weisheit hat, auch da die EU-Staaten zusammenzuführen, dass man auf eine gemeinsame Linie kommt. Oder ich denke an Antonio Guterres, der portugiesische Generalsekretär der UNO. Auch das ist nicht ein Mann, der wie der Putin wirklich Macht hat. Oder wie der, wahrscheinlich der chinesische Staatspräsident Xi Jinping. Ich denke, das sind die Männer, die wirklich Macht haben. Die können sagen, und du haust ab. Und dann machen sie den Kopf kürzer. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Vielleicht täusche ich mich. Die haben wirklich Macht. Das hat Antonio Guterres nicht. Aber er muss auch irgendwo die Weltgemeinschaft zusammenführen auf einer Linie. Und es ist eindrücklich, wie einfach halt du noch die Vollversammlung zu dieser ganzen Sache gestanden ist. Das sind Männer, die Gebet nötig haben. Natürlich der Herr Zelensky. Auch die Armeeführer brauchen Weisheit und für die wollen wir einfach beten. Wenn es heisst, wir sollen für alle Obrigkeit beten, dann gehört das für mich auch dazu. Für alle Obrigkeit sollen wir beten. Ich denke, wir alle beten für unsere Familie, wir beten vielleicht noch für einen Hauskreis, vielleicht noch für die Gemeinde, vielleicht auch noch für einen Prediger und was so, und für die Grossmutter und so weiter. Wir haben alle unsere Gebetsanliegen, aber ich möchte heute Morgen euch einfach den Blick ein bisschen öffnen, dass wir unsere Gebete weiter schweifen lassen, als wir das vielleicht bis jetzt gemacht haben. Wenn wir Christen nicht beten, Excuse, wer betet denn auf dieser Welt? Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Auftrag. Und ich möchte wieder an dieser Stelle ein bisschen motivieren für unsere Gebetsstunde. Die Gebetsstunde ist jetzt nicht ein Anlass, wisst ihr, wo die einfach vom Hocker reisst, wo es die mitzieht wegen der Musik und wegen der Lieder und weiss nicht was alles. Die Gebetsstunde ist für mich Knochenarbeit. Und wieso die Gebetsstunde? Wieso zusammenkommen als Gemeinde zum Gebet? Weil ich selber nie an alles denke, wo man vielleicht auch noch beten sollte. Und wenn wir miteinander beten, dann betet vielleicht eine Schwester oder ein Bruder für ein Anliegen und ich denke, oh ja, da habe ich auch schon lange nicht mehr daran gedacht. Das sollte man auch beten. Und darum möchte ich motivieren. Wir haben jeden zweiten Dienstag haben wir Gebetsstunde. Jetzt ist gerade letzte Woche vorbei. Gott wieder. 10 Tage, bis es so weit ist. Ich denke, wir singen so in der Bundeshymne, betet, freie Schweizer, betet. Manchmal frage ich mich, wie ist das bei uns Christen? Hat das Gebet wirklich den Stellenwert, den man eigentlich zusteht? Der Paulus sagt nachher, wir sollen für alle Obrigkeit beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Obrigkeit, Ehrbarkeit. Das tönt so egoistisch. Herr, schenk einfach, dass Obrigkeit so funktioniert und unser Land so regiert, dass wir Grillpartys haben und uns locker vom Hocker einfach leben können. Ich glaube, der Paulus hat da noch ein anderes Anliegen dahinter. Und zu dem kommen wir dann im Vers 4. Zuerst Vers 3, das Wort Gottes sagt uns, das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Also wenn wir nach dem Willen Gottes fragen, und Christen fragen immer wieder nach dem Willen Gottes, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen, dann ist das eine Antwort. Wir sollen beten. Das ist das, was Gott gefällt. Wir werden nicht gerecht. Wir werden nicht gerettet. Wir kommen nicht drum in den Himmel, wenn wir beten. Sondern in dem, dass wir uns bekehren. Jesus Christus in unser Leben einladen. Aber wenn wir Christen sind, wenn wir die Erlösung erfahren haben, wenn wir wissen, dass Jesus meine Sünden auf sich genommen hat, dann möchte ich doch aus Dankbarkeit gegenüber dem Gott, der mir so viel Liebe gezeigt hat, möchte ich doch so leben, wie es ihm gefällt. Und wenn wir wissen, wie das leben sollen, dass es Gott gefällt ist, dann beten wir. Für alle Menschen, mindestens aber für die Obrigkeit. Und Vers 4 zeigt uns eben, was wahrscheinlich der tiefste Grund ist, wieso das, Paulus sagt, wir sollen beten, dass wir ein ruhig und stilles Leben können führen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Ihm war es Anliegen, dass er ungehindert missionieren kann. Es geht um Mission. Und der Paulus hat eine ähnliche Situation erlebt, wie wir das in Europa erlebt haben. Wo der Kaiser Augustus im Jahr 27 vor Christus ist Kaiser geworden, hat eine Friedenszeit im Römischen Reich angefangen. Die hat, wo der Paulus gelebt hat und einen Brief geschrieben hat, das war so Ende 50er Jahre vom 1. Jahrhundert, also das sind 27 plus 50, da kommen wir auf 77 Jahre. Also fast die gleiche Zeit hat der Paulus erlebt als Friedenszeit im Römischen Reich. Es hat Kriege gegeben an den Aussengrenzen. Aber das Römische Reich war so gross, das ist ja von Schottland bis nach Ägypten gegangen. Das ist von Marokko bis nach Syrien gegangen. Ein Riesenreich. Und die allermeisten Leute haben nichts mitbekommen von Krieg. Die sind weit weg davon. Israel ist dann, der grosse jüdische Krieg war dann 66 bis 70 nach Christus. Da war Paulus schon gestorben. Der Paulus hat eine ähnliche Situation erlebt und hat wahrscheinlich auch gesehen, wie das ihm ermöglicht hat, das Evangelium im ganzen Römischen Reich zu verbreiten. Er konnte ungehindert reisen. Es hat eine Sprache im Römischen Reich, die hat man überall verstanden. Und das war nicht Latinisch, sondern es war Griechisch. Griechisch hat man in Schottland verstanden, das hat man in Ägypten verstanden, das hat man in Marokko verstanden. Darum war das Neue Testament auf Griechisch geschrieben. Das ist ursprünglich, das war die Weltsprache. Und ich glaube, das war das Anliegen von Paulus, dass das Evangelium verbreitet werden kann, dass es verkündigt werden kann. Christen sind bis zum Tod von Paulus nur lokal verfolgt worden. Ja, es hat in Jerusalem ist der erste Märtyrer gewesen, aber die grossen Christenverfolgungen, die sind erst später gekommen mit dem Brand von Rom im Jahr 64 vor Christus. Aber selbst die Verfolgung hat sich vor allem auf Rom konzentriert. Also ich glaube, das war das Anliegen von Paulus. Wir sollen beten, so dass das Evangelium ungehindert sich kann verbreiten und kann verkündigt werden. Und da müssen wir uns natürlich als Christen schon fragen, haben wir die Zeit bis jetzt benutzt, das Evangelium zu verbreiten? Haben wir das gemacht, was jedes von uns kann. Es ist nicht jedes ein Evangelist, der auf der Straße stehen kann und mit jemandem sofort über den Glauben sprechen kann. Ich habe einen Bruder in der Gemeinde Zürich, einen Sizilianer, er ist leider ganz kurz nach dem 65. Altersjahr gestorben. Aber da hat seine Frau erzählt, wenn er so gesessen ist, in den ersten 15 Minuten ist er mit den Leuten im Gespräch über den Glauben. Das liegt nicht jedem. Aber ist es uns innerlich ein Anliegen, selbst wenn wir jetzt diese Gabe nicht haben, ein Anliegen, dass das Evangelium verbreitet wird? Ich glaube, das sollte sein. Vielleicht auf diese Art, vielleicht auf die andere Art. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, wir versuchen Verschiedenes und sind manchmal auch enttäuscht, dass es so wenig Frucht bringt. Aber ich denke, als Christen sollte uns das ein Anliegen sein, dass das Evangelium verbreitet wird und dass wir, je nachdem, was wir für Begabungen haben, auch da mittragen. Wir müssen wirken, solange es Tag ist. Jesus hat gesagt, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wenn es heisst, dass alle Menschen gerettet werden, dann ist da ein theologischer Knackpunkt drin. Was heisst das, alle Menschen? Und wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, wie ist es das? Also viele Menschen lehnen ja das Evangelium ab, leider, wenn wir das auch erleben. Ich schließe mich da den Auslegern an, die sagen, dass es Gott ein Anliegen ist, dass Menschen aus jeder Gesellschaftsschicht und aus allen Völkern und aus allen Sprachen das Evangelium hören. Jesus hat dann gesagt, er werde erst wiederkommen, wenn alle Völker das Evangelium gehört haben. Nicht, wenn alle sich bekehrt haben, sondern wenn alle Völker das Evangelium gehört haben. Wir haben in Daniel 7, Vers 14, haben wir einen wunderbaren Vers. Es ist dort vom Menschensohn geredet. Jesus redet ja von sich. Mal, er sei der Menschensohn, und da heißt es Daniel 7, Vers 14, Daniel sieht eine Vision und sieht dort einen kommen mit der Wolke vom Himmel, wie eines Menschensohn, und er gelangte zu dem, der uralt war, wie so herzig gesagt von Gott, der uralt ist, nicht in dem Sinn, dass er einen weissen Bart hat, sondern einfach von Ewigkeit zu Ewigkeit war da. Und dann heisst es, dass der, der uralt war, dem Menschensohn die Macht gegeben hat, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Und wahrscheinlich haben die Ausleger recht, die sagen, wenn es heisst, dass alle Menschen, dass das ein Anliegen ist, dass alle Menschen gerettet werden, dass Gott will, dass aus allen Bereichen, aus allen Gesellschaftsschichten Menschen gerettet werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Gott wirklich will, dass alle Menschen gerettet werden, aber da kommen wir in Frage von Prädestination rein und so, und das ist dann eine etwas schwierige Sache. Aber auch der Putin und seine Umgebung gehören zu Menschen, wo Jesus für sie eigentlich gestorben wäre. Wenn es heisst, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann wird das eigentlich im nächsten Vers näher erklärt. Vers 5 heisst, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. Da ist kurz zusammengefasst, eine von der Kurzzusammenfassungen im Neuen Testament, was eigentlich das Evangelium ist. Das Evangelium ist, es ist ein Gott und es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der sich für uns selber hat hingegeben. Paulus hat das natürlich in dieser Gesellschaft müssen betonen, wo es so viele Götter hatte und überall hat es Götzentempel gehabt, hat er den Leuten müssen klar machen, Leute, es gibt einen Gott. Und viele Denkende zur damaligen Zeit, die haben schon realisiert, dass das mit diesen Göttern und so, dass das Erfindung ist von Menschen. Und das Judentum war sehr attraktiv, weil sie das Gefühl hatten, ja, die Leute, so müsste es eigentlich sein. Ein Gott, ein Gott. und einen Gott, wo man nicht ein Abbild machen kann. Die Juden hatten ja kein Götzenbild. Das hat der Paulus den Leuten müssen sagen. Heute, in der heutigen Zeit, habe ich manchmal den Eindruck, müssen wir nicht betonen, dass es einen Gott gibt, sondern betonen, dass es einen Gott gibt. Seit 200 Jahren eigentlich, oder 250 Jahren, vor 250 hat das schon angefangen, merken wir einfach eine Erosion bei der Frage, gibt es überhaupt einen Gott? Und viele Menschen fragen sich heute. Und ich denke, das ist etwas, was man heute, was schwierig ist, den Leuten zu beweisen. Wie können wir beweisen, dass es einen Gott gibt? Das Wort Gottes sagt uns, schaut die Natur an und dann seht ihr etwas von der Größe und von der Herrlichkeit Gottes. Und der zweite Punkt ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich glaube schon an Gott. Ich glaube schon, dass es einen Gott gibt. Aber für was Jesus? Ich weiß nicht, was Jesus da soll. Und sie realisieren nicht, wenn sie so reden, dass sie eigentlich sich ihren eigenen Gott in ihrem Kopf gemacht haben. Wenn man sie fragt, ja, wie sieht dein Gott aus? Tu mal deinen Gott beschreiben. Und wieso denkst du, dass Gott so ist, wie du ihn beschreibst? Da merkt man, man hat einfach so seine Vorstellung, er ist ein lieber Gott, der niemandem etwas Böses macht. Außer manchmal ist es ein bisschen schwierig, wieso dass er den Bösen nicht eins auf die Finger gibt, oder? Aber Jesus, für was brauche ich ihn? Und für mich, ich kann das jetzt nicht ausführen, ist es ganz klar, wir haben ein Zeuge, der uns zeigt, dass der Gott, wo wir an ihn glauben, dass das der richtige Gott ist, der einzige wahre Gott, wo Jesus von ihm erzählt hat. Und Jesus war nicht irgendjemand, sondern Jesus ist der, der gestorben ist. Das ist zwar passiert den meisten Menschen auf dieser Welt, aber was noch niemandem passiert ist, ist, dass er nach 3 Tagen schon verstanden ist. Und das ist das Zeugnis, wieso ich glaube, dass der Gott, den wir an ihn glauben, der richtige Gott ist. Es gibt einen Mittler. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist die Botschaft, die wir den Leuten heute weitergeben müssen. Ich habe in meinen Ferien ein Buch gelesen von Timothy Keller, «Der zugewandte Jesus». Das ist ein sehr interessantes Buch, vor allem für Menschen, die vom Verstand her Mühe haben, zu verstehen, wer eigentlich Jesus ist. Und wo ich also nur empfehlen kann, auch selber zu lesen oder weiterzugeben. Wir müssen immer wieder in der Evangelisation auf Jesus zu reden kommen, weil das ist der Punkt, wo die Leute Schwierigkeiten haben und Fragen haben heutzutage. Und Vers 6, zentrale Botschaft von der Bibel, Jesus hat sich gegeben als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. In Vers 7 und 8 tut der Paulus kommt dann auf sich zu reden und sagt, dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Das klingt so ein bisschen komisch, ich sage die Wahrheit und lüge nicht. Aber wer die Geschichte von der ersten Gemeinde ein bisschen kennt, weiß, dass der Paulus auch sehr, sehr viel Kritik erfahren hat, dass man sein Apostelamt in Frage gestellt hat. Und er hat immer wieder betont, Leute, das Evangelium, das ich predige, das ist nichts anderes, als was auch den Petrus und den Johannes predigt haben, was Jesus predigt hat. Aber viele haben versucht, da seine Botschaft unglaubhaft zu machen. Und darum muss er das auch immer wieder hervorheben, dass er sich bewusst war, ich bin Prediger und Apostel. Er war gesendet zu den Heiden. Das war sein Spezialauftrag. Und das ist von vielen Juden dann falsch verstanden worden. Er hatte verschiedene Kriege und Gegner auf verschiedenen Seiten. Das war sein Anliegen. Und Vers 8. Und da gefällt mir jetzt die neue Genfer Übersetzung. Sie sagt, zurück zum Gebet. Quasi das, was am Anfang war, jetzt kommt er zurück. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Da geht es ein bisschen um die rechte Gebetshaltung, äußere Gebetshaltung. Die Bibel sagt, der Mann sie soll ein Gebet aufhat zum Gebet. Ich weiß nicht, wenn man das bei uns macht, glaube ich, hat man immer ein bisschen das Gefühl, das ist einer, der nicht so, ja, ein bisschen von einer anderen christlichen Richtung. Aber das wäre eigentlich das Richtige. Das wäre biblisch, dass Männer aufhaben, die Hände an allen Orten. Die Genfer Übersetzung versteht das im Sinn von, das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde. Das ist wahrscheinlich nicht ganz falsch, dass das Salig war von Paulus, dass die Männer beten. Männer, Gebet ist nicht Frauensache. Die Bibel sagt, es sei Mannensache. Das ist unsere Aufgabe. Ich habe, glaube ich, letzte Sonntag war das, ich hatte die Predigt schon gehabt, an einem Ort. Und dann ist dann eine Frau zu mir gekommen und hat mich dann so spasseshalber gefragt, wie das denn sei, ob denn die Frauen dürfen, die Hände mit Zorn und Zweifel aufhaben. Nur die Männer nicht. Das ist natürlich nicht so gemeint. Gemeint ist, wie es die neue Genfer Übersetzung sagt, dass man so ein reines Gewissen haben, kein Groll gegen jemanden haben und untereinander nicht zerstritten sein. Das ist das Anliegen, wo da der Paulus noch einmal draufkommt. Ich habe versucht, heute Morgen euch zu zeigen, wie wichtig das Gebet ist und wie wichtig das Gebet auch gerade für die Obrigkeit ist. Und die Obrigkeit, dass wir das einfach ein bisschen weiter fassen, als wir das bis jetzt wieder gemacht haben, der Bundesrat und Parlament und so, und dann hört es auf, sondern dass wir auch die in der ganzen Weltpolitik Verantwortung tragen, dass wir für die beten. Nicht die Bibel, sondern im Lied «Welch ein Freund ist unser Jesus», ein uraltes Lied, wo moderne Lobpreismusiker sind, der Meinung sind, das Lied, das darf nicht vergessen werden in der Gemeinde Jesu. Dort heißt es, wer kann sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Als Christen dürfen wir ja getrost sein in dieser ganzen Weltlage. Nach der Bibel wird die Welt nicht untergehen, bis Jesus kommt. Da dürfen wir sicher sein. Und der Putin und alle die da Verantwortung tragen für den Krieg, und wir wollen ja alle schiessen auf den Putin, aber es hat ja im Krieg meistens auch zwei Seiten, oder? Aber lassen wir jetzt das mal. Aber auch ein Putin und seine Entourage, die stoßen spätestens bei Gott an ihre Grenzen. Wo Gott sagt, bis hierher und nicht weiter. Das Problem ist, wir wissen nicht, wie weit das Gott die Grenzen steckt. Wenn wir an den Zweiten Weltkrieg denken, hat es sehr, sehr weit gesteckt, bis Gott dem Regime ein Ende gemacht hat. In der maoistischen chinesischen Revolution hat Gott die Weltgrenzen sehr weit gesteckt. Viele Christen sind dort umgekommen. Und wir haben keine Garantie, dass alles so schnell wieder ins Lot kommt. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Aber wir wissen, wen wir dürfen erwarten. Das ist letztlich Jesus. Und ich schließe mit dem letzten Vers der Bibel. Dort heißt es, der Heilige Geist und die Braut sagen. Mit der Braut ist gemeint Jesu gemeint. Der Heilige Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, soll kommen. Wer möchte, bekommt das Wasser des Lebens umsonst. Und dann Vers 20 und 21, das sind die letzten Verse der Bibel. Er, der für all das als Zeuge einsteht, sagt, ja, ich komme bald, Amen, Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Ich denke, wir dürfen als Christen eine gewisse Ruhe ausstrahlen, weil wir wissen, Gott hat alles in der Hand. Und die Welt wird nicht einfach so untergehen, bevor das Jesus kommt. Wir wissen nicht, wie lange das geht, aber eins dürfen wir wissen. Wie es auch der Petrus sagt, in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 13, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Selbst wenn alles im Chaos endet und Jesus wiederkommt, das ist nicht das Ende für Kinder Gottes. Wir freuen uns auf eine neue Erde, auf einen neuen Himmel. Und da wird betont, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist ja das, wo wir uns immer wieder danach sehnen. Ich schlage vor, dass wir doch eine kurze Gebetsgemeinschaft haben und gerade für die Verantwortlichen dieser Welt beten.